Israel greift den Iran an und der Iran wehrt sich. Die Welt hält den Atem an und alle fragen sich, startete heute Nacht der Dritte Weltkrieg? Der Iran hatte wiederholt erklärt, wenn unsere Öl- oder Atomanlagen angegriffen werden, dann ist dies eine rote Linie. Doch wie heftig wird der Gegenschlag ausfallen? Und wie wird Israel weiter angreifen? Denn Netanyahu hatte angekündigt, dass die Angriffe mehrere Tage gehen würden. Eine undurchsichtige Gemengenlage und niemand sieht den großen geopolitischen Krieg, der im Hintergrund läuft. USA, Russland, China. Der Krieg im Nahen Osten hat tatsächlich das Potenzial, sich zum offenen Weltkrieg zu entwickeln und alle Akteure sind bis auf die Zähne bewaffnet. Wie wird sich die EU positionieren? Und was tut nun Trump wirklich? Ich zeige Ihnen in dieser spontanen Lagebeurteilung Hintergründe und Zusammenhänge, die Sie in den Mainstream-Medien garantiert nicht zu sehen bekommen, die Sie aber wissen müssen, um sich ein besseres Bild machen zu können. In der Nacht auf Freitag ist es nun tatsächlich geschehen, nachdem es tagelang schon diplomatische Verstimmtheiten, Drohungen, Diskussionen, Streitigkeiten um das iranische Atomprogramm gab, hat nun tatsächlich Israel den Iran frontal angegriffen. Die Hauptstadt Teheran wurde angegriffen. Es wurden auch zivile Wohnanlagen getroffen. Das Ziel aus Sicht Israels waren die Atomanlagen und waren gezielt militärische Führer, die man ausschalten wollte. Genannt wurde die ganze israelische Operation Rising Lion und Israel meldete am Freitagmorgen die Tötung hochrangiger iranischer Wissenschaftler und Militärs. Militärische Führung wurde getroffen. Der Iran bestätigt größtenteils und spricht auch von der Ermordung von Frauen, Kindern und eben hochrangigen Angehörigen der Streitkräfte sowie iranischer Wissenschaftler. Der Iran kündigte prompt eine verheerende und überwältigende Antwort an und die Gegenreaktion ließ nicht lange auf sich warten. Bereits Freitagmorgen starteten hunderte Drohnen Richtung Israel. Wenn Sie diese Sendung nun sehen, wissen wir nicht, wo gerade in dieser Konfliktkette wir stehen, ob es weitere israelische Angriffe gegeben hatte oder die Gegenreaktion des Iran noch dramatischer, noch mächtiger ausfiel als die ersten Drohnen und Raketen. Es ist jedenfalls klar, dass dieser Konflikt nicht innerhalb weniger Stunden enden wird, denn wie gesagt, Netanyahu hatte angekündigt, dass die Operation mehrere Tage dauern würde. Für den Iran war immer klar, wenn ihre Energieanlagen, Ölanlagen oder eben Atomanlagen angegriffen werden, dann ist dies eine rote Linie und tatsächlich wurde im Iran heute Vormittag bereits die rote Flagge gehisst. Das ist das nationale Symbol für Krieg und Rache. Und diese Fahne, sie wurde heute nicht zum ersten Mal gehisst, aber es ist doch ein Anzeichen, dass es dem Iran ernst ist. Denn der Iran, vor allem die iranische Führung, will sie ihre Glaubwürdigkeit behalten, muss natürlich jetzt Stärke zeigen. Denn bislang wurde immer angekündigt, wenn ihr so weit geht, wenn Israel oder die USA so weit gehen würden, dann würden sie vernichtend zurückschlagen. Und das sind natürlich furchtbare Drohungen, die nun jetzt im Raum stehen. Mittlerweile, es war gegen Freitagmittag, hat Israel bekannt gegeben, dass in einer geheimen Operation eine Drohnenbasis mitten im Iran errichtet wurde. Israelische Medien behaupten also, der israelische Geheimdienst, der Mossad, habe tief im Iran eine geheime Startrampe für Drohnen eingerichtet, über mehrere Jahre gebaut und vorbereitet, betrieben von israelischen Agenten mit fahrzeugmontierten Drohnen und angeblich in mehreren verdeckten Operationen gegen die iranische Infrastruktur eingesetzt. All das klingt sehr nach dem jüngsten ukrainischen Angriff auf Russland, genannt Operation Spiderweb. Sie wissen, die Drohnen wurden über mehrere Monate heimlich ins Landesinnere von Russland gebracht, um sie dann zum Einsatz zu bringen. Dass das israelische Militär, der weltbekannte Geheimdienst Mossad, zu solchen Operationen in der Lage ist, haben sie schon mehrfach bewiesen, im letzten Jahr beispielsweise durch die Pager-Anschläge. Begründet wird dieser Krieg von beiden Seiten mit unterschiedlichen Argumenten. Letzten Endes geht es immer um die Existenzfrage. Israel behauptet, der Iran würde seine Existenz bedrohen und das seit Jahrzehnten. Es ist unbestritten, dass auch iranische Führer sich immer wieder ablehnend gegen Israel geäußert haben, Israel als Krebsgeschwür in der Region bezeichnet haben, dass man herausschneiden müsse und man nie einen Hehl daraus gemacht hat, dass dieser Staat Israel, wie gesagt, ein sehr junger Staat nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, dass dieser verschwinden müsse von der Landkarte, dass er aufhören müsse, dort in dieser Form zu existieren. Umgekehrt wirft der Iran eben Israel vor, Aggressor zu sein, die einzige Atommacht in der Region zu sein und ständig das Territorium erweitern zu wollen, was nicht von der Hand zu weisen ist, gerade wenn man sich die Entwicklung seit dem geschichtsträchtigen 7. Oktober in Erinnerung ruft. Israel erweitert beständig sein Territorium, nicht nur im Gazastreifen, und es gibt mächtige Politiker und einflussreiche Personen in Israel, die tatsächlich eine Groß-Israel-Strategie verfolgen, wonach das Territorium von Israel um ein Vielfaches in die Nachbarländer ausgedehnt werden sollte. Aus dem israelischen Verteidigungsministerium hieß es heute Morgen als Begründung, warum man den Iran angegriffen hätte. Zitat: Der Iran ist entschlossener denn je, seine Vision der Vernichtung Israels zu verwirklichen. Wir befinden uns an einem kritischen Punkt. Wenn wir scheitern, werden wir den Iran nicht mehr daran hindern können, sich Atomwaffen anzueignen, die unsere Existenz bedrohen. Wir haben uns in den letzten anderthalb Jahren mit den Verbündeten des Iran auseinandergesetzt, doch jetzt stehen wir vor dem Kopf der Schlange. Im Laufe der Jahre und insbesondere in den letzten Monaten haben die israelischen Streitkräfte außergewöhnliche Fähigkeiten im Geheimdienst- und Operationsbereich entwickelt, sowohl defensiv als auch offensiv, die es uns ermöglichen, den großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, wirksam zu begegnen. Und der oberste Führer des Iran, nämlich Sayed Ali Khamenei, sagte Folgendes: Heute Morgen hat das zionistische Regime seine schmutzigen, vom Blut getränkten Hände erneut mit einem Verbrechen auf unserem Boden befleckt. Indem es Wohngebiete ins Visier nahm, hat es seine abscheuliche Natur deutlicher denn je offenbart. Nun muss dieses Regime mit einer harten Bestrafung rechnen. Und auch der Außenminister der USA, Marco Rubio, hat prompt reagiert und sich zu den israelischen Angriffen zu Wort gemeldet. Er sagt: Israel hat heute einseitige Maßnahmen gegen den Iran ergriffen. Wir sind nicht an den Angriffen gegen den Iran beteiligt und unsere oberste Priorität ist der Schutz der amerikanischen Streitkräfte in der Region. Israel teilte uns mit, dass dieses Vorgehen seiner Ansicht nach zur Selbstverteidigung notwendig sei. Präsident Trump und die Regierung haben alle notwendigen Schritte zum Schutz unserer Streitkräfte unternommen und stehen in engem Kontakt mit unseren regionalen Partnern. Um es klar zu sagen, der Iran sollte weder US-Interessen noch US-Personal angreifen. De facto ist nach dem Angriff Israels dieser Staat aber international isoliert. Sowohl Russland als auch der UN-Generalsekretär, sie haben prompt die Angriffe verurteilt. Und auch sonst gibt es kein Land, das sich demonstrativ hinter Israel gestellt hatte. Wie gesagt, alle warten gespannt Freitagnachmittag, Freitagabend auf die erste offizielle Reaktion von Donald Trump. Das erste Interview bei Fox News fiel verhalten aus. Daraus kann man noch nichts ableiten. Zu den entsprechenden Hintergründen wollen wir uns nun einige Fakten ansehen, die Sie eben in den Mainstream-Medien garantiert nicht bekommen werden. Sehen Sie dazu dieses kurze Video des israelisch-britischen Historikers Avi Schleim. Er hat als Israeli Kritik an der israelischen Führung, an der zionistischen Staatsführung geäußert und an den ständigen Aggressionen gegenüber dem Iran, eine sehr interessante Stimme aus Israel.
Iran has never attacked a neighbor. Israel has repeatedly attacked its neighbors. Iran signed the non-proliferation treaty. Israel has refused to sign. Iran submits to inspection by the International Nuclear Energy Agency. Israel refuses to submit. Iran has no nuclear weapons. Israel has between 75 and 400 nuclear weapons. So Israel poses an existential threat to Iran. For the last 40 years, Israel has conducted a systematic campaign of disinformation about Iran. Why the lies? Why the double standards? Why the hypocrisy?
Der Historiker benennt in diesem Video tatsächlich Fakten. Er sagt es nicht nur einfach so dahin. Der Iran ist tatsächlich seit 1970 Mitglied des Abkommens zur friedlichen Atomnutzung NPT und hat den Vertrag auch ratifiziert. Und das bedeutet, dass der Iran verpflichtet ist, seine nuklearen Aktivitäten friedlich zu halten und die Verbreitung von Nuklearwaffen zu verhindern. Außerdem hat sich der Iran verpflichtet, den internationalen Atominspektoren Zugang zu gewähren. Das war auch der Streitpunkt in den letzten Tagen, dass diese sich beschwert hatten, dass die Kooperation mit dem Iran nicht optimal verlaufen würde. Aber grundsätzlich hat der Iran alle diese Möglichkeiten gegeben. Israel hat all das ausgeschlagen. Israel hat beides nicht getan. Es ist weder dem Abkommen beigetreten, noch möchte es internationale Inspektoren uneingeschränkten Zugang geben. Israel misstraut allen Kräften. Und was ist mit Trump? Was macht Trump aus der bisherigen Argumentation von Donald Trump, sowohl in seiner Amtszeit als auch zuvor? Gibt es nur eine Schlussfolgerung. Donald Trump wird sich an die Seite Israels stellen, auch wenn ihm diese Angriffe womöglich nicht gefallen wollen. Donald Trump gilt als ausgewiesener Freund Israels und auch als persönlicher Freund Netanyahus. In den letzten Wochen gab es schon hier eine gewisse Eiszeit. Es gab Unstimmigkeiten eben auch im Umgang mit dem Gazastreifen oder im Umgang mit dem Iran. Trump forderte ständig einen Stopp der Interventionen der militärischen, der Angriffe, des Mordens. Netanyahu ging darauf nie ein und deswegen gab es gewisse Verstimmungen, aber es kann nicht davon ausgegangen werden, dass in einer Kriegssituation es zu einem Bruch kommt. Donald Trump, Sie sehen es hier, 2023 hat er noch feierlich die Krone von Jerusalem erhalten. Er gilt, wie gesagt, als ausgewiesener Freund Israels. Das Wall Street Journal titelte Trump told Netanyahu on Monday not to attack Iran. Also der Iran soll nicht attackiert werden, hätte Trump Netanyahu gebeten, befohlen, was auch immer. Er hat es ihm jedenfalls gesagt, er soll es nicht tun. Geschehen ist es jetzt nun trotzdem. Erinnern Sie sich, was ich eben vorgelesen habe? Rubio, der Außenminister, sagt, wir waren informiert über diesen Schritt, aber wir waren nicht involviert. Und hier scheiden sich natürlich die Geister und es kommt Friendly Fire aus Israel, denn israelische Medien wie etwa Channel 12 berichten, dass die USA eine Schlüsselrolle in der breit angelegten Täuschungskampagne gespielt hätte, die darauf abzielte, den Iran in dem Glauben zu wiegen, dass ein Angriff nicht unmittelbar bevorsteht. Offiziell dementierte die USA jede Beteiligung und US-Medien eben berichten, Trump hätte Netanyahu von einem Angriff strikt abgeraten. Aber israelische Medien sagen, nein, das war ein Schachzug, wir haben die Amerikaner ja nur vorgeschickt, die USA waren eingeweiht, man hätte Verhandlungen vorgaukeln sollen, in Wahrheit wurde unterdessen diese Operation geplant. Wir wissen es nicht, wir werden auch aus den Mündern der Offiziellen nie die Wahrheit erfahren. Fakt ist, dass Netanyahu mit diesem Angriff einen strategischen Schachzug begangen hat, der die Verhandlungsposition von Netanyahu stärkt. Denn es ist nun einmal so, dass Netanyahu und Israel keine Einigung zwischen dem Iran und den USA wollen. Und eben noch gestern Abend, die letzte Meldung kam gegen 22 Uhr rein, dass Donald Trump sich sehr zuversichtlich über die Atomverhandlungen mit dem Iran zeigte. Und dieser Angriff macht nun alles zunichte. Es ist davon auszugehen, dass die Gespräche nicht mehr fortgesetzt werden. Die eigene Bewegung in den USA, also der Angriff fand ja statt mitten in der Nacht, Freitagvormittag war es noch mitten in der Nacht in den USA und die verschiedenen Aufklärer und Unterstützer von Donald Trump haben sich noch nicht zu Wort gemeldet oder nur sehr verhalten. Fakt ist jedenfalls, dass es immer mehr Stimmen gibt in den sozialen Netzwerken, die nun wissen wollen, auf welcher Seite steht Donald Trump, auf der Seite der USA. Er hat immer versprochen, keine neuen Kriege zu führen, sich in keine neuen Konflikte hineinziehen zu lassen. Oder steht er letzten Endes bedingungslos an der Seite Israels? Ein Nutzer bringt es auf den Punkt, er schreibt, USA, jetzt musst du dich entscheiden, für immer Krieg oder das goldene Zeitalter, das eben ja Trump damals versprochen hatte.
Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf-Ein-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. 500 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf 1.
Der einflussreiche Moderator Tucker Carlson hatte vor Wochen bereits gewarnt, dass in den USA Lobbyisten am Werk wären, um die USA in einen Krieg mit Israel gegen den Iran hineinzuziehen. Er hatte gewarnt, dass es massivste Lobbytätigkeiten gab und ergriff ein aktuelles Beispiel heraus des Kommentators, des Fox News Kommentators und Autors Mark Levin. Hören Sie, was Tucker Carlson geschrieben hatte. Rund 6 Millionen Nutzer hat dieses Posting auf X erreicht und über viele andere Portale weitere Millionen Menschen in den USA. Tucker Carlson wollte die amerikanische Öffentlichkeit wachrütteln und immunisieren gegen einen möglichen Angriff mit Israel an der Seite Israels gegen den Iran. Er warnte davor, es könnte verheerende Auswirkungen haben. Hören Sie im Wortlaut, was Tucker Carlson geschrieben hatte.
Mark Levin war heute im Weißen Haus und warb für einen Krieg mit dem Iran. Um es klarzustellen, Levin hat nicht vor, in diesem oder einem anderen Krieg zu kämpfen. Er fordert amerikanische Truppen auf, dies zu tun. Wir müssen den Iran vom Bau von Atomwaffen abhalten, argumentieren er und gleichgesinnte Ideologen in Washington. Bis dahin sind es nur noch wenige Wochen. Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, liegt es daran, dass dieselben Leute diese Behauptung spätestens seit den 1990er Jahren aufstellen. Es ist eine Lüge. Tatsächlich gibt es keinerlei glaubwürdige Geheimdienstinformationen, die darauf hindeuten, dass der Iran auch nur kurz davor stehen würde, eine Bombe zu bauen oder Pläne dafür hat. Nichts. Wer etwas anderes behauptet, ist ignorant oder unehrlich. Wenn die US-Regierung wüsste, dass der Iran nur noch Wochen vom Besitz einer Atomwaffe entfernt wäre, wären wir bereits im Krieg. Der Iran weiß das und baut deshalb keine. Er weiß auch, dass es unklug wäre, sein Waffenprogramm gänzlich aufzugeben. Muammar Gaddafi versuchte es und wurde schließlich durch ein Bajonett in den Anus ermordet. Sobald Gaddafi entwaffnet war, tötete ihn die NATO. Die iranische Führung sah das, sie lernte daraus. Warum also hyperventiliert Mark Levin schon wieder über Massenvernichtungswaffen? Um vom eigentlichen Ziel abzulenken, dem Regimewechsel, junge Amerikaner, die zurück in den Nahen Osten reisen, um eine weitere Regierung zu stürzen. Kaum jemand würde das laut aussprechen. Amerikas Bilanz beim Sturz ausländischer Staatschefs ist so peinlich kontraproduktiv, dass Regimewechsel zum Synonym für Katastrophe geworden ist. Offiziell unterstützt ihn niemand. Anstatt also die Wahrheit über ihre Motive zu sagen, schüren sie Hysterie. Ein Land wie der Iran kann niemals die Bombe haben. Sie werden Los Angeles mit Atomwaffen angreifen. Wir müssen jetzt handeln. Sie meinen das nicht wirklich so, und das erkennt man an den Details, die sie verschweigen. Mindestens 2 Nachbarn des Iran, beides islamische Nationen, besitzen bereits Atomwaffen. Diese Tatsache sollte Mark Levin in Angst und Schrecken versetzen, doch aus irgendeinem Grund erwähnt er es nie. Warum? Weil es nicht die Waffen sind, die er hasst. Es ist die Ideologie der iranischen Regierung, weshalb er sich für deren Sturz einsetzt. Es versteht sich von selbst, dass nur wenige Trump-Wähler einen Regimewechselkrieg im Iran unterstützen würden. Donald Trump hat sich lautstark gegen derartigen rücksichtslosen Wahnsinn ausgesprochen. Trump kandidierte als Friedenskandidat. Das unterschied ihn von konventionellen Republikanern. Deshalb gewann er. Ein Krieg mit dem Iran käme einem schweren Verrat an seinen Anhängern gleich. Er würde seine Präsidentschaft beenden. Das könnte erklären, warum so viele von Trumps Feinden ihn befürworten. Und dann ist da noch die Frage des Krieges selbst. Der Iran besitzt zwar keine Atomwaffen, aber ein furchterregendes Arsenal ballistischer Raketen, von denen viele auf US-Militärstützpunkte am Golf, unsere Verbündeten und wichtige Energieinfrastruktur gerichtet sind. Schon die erste Kriegswoche mit dem Iran könnte tausende Amerikaner das Leben kosten. Auch unsere Wirtschaft könnte zusammenbrechen, da die steigenden Ölpreise eine unkontrollierbare Inflation auslösen.
Man denke nur an die Auswirkungen eines 30-Dollar Benzinpreises. Doch die zweite Kriegswoche könnte noch schlimmer werden. Der Iran ist nicht Irak, Libyen oder gar Nordkorea. Obwohl er oft als Schurkenstaat bezeichnet wird, hat er mächtige Verbündete. Er ist nun Teil des globalen Blocks BRICS, der den Großteil der Landmasse, Bevölkerung, Wirtschaft und Militärmacht der Welt repräsentiert. Der Iran unterhält enge militärische Beziehungen zu Russland. Er verkauft den Großteil seiner Ölexporte nach China. Der Iran ist nicht allein. Ein Angriff auf den Iran könnte leicht zu einem Weltkrieg werden. Wir würden verlieren.
Der Iran wiederum behauptete Freitagvormittag, dass die USA sehr wohl involviert wären, denn iranische Quellen sagten, die Angriffe hätten nicht ohne die Koordinierung und Genehmigung der Vereinigten Staaten ausgeführt werden können. Das sagte beispielsweise das Außenministerium in Teheran. Und tatsächlich ist es so, dass Israel ohne die Unterstützung der USA keinen Krieg führen kann. Weder finanziell, noch bezüglich Waffen, noch bezüglich Steuerungssysteme, noch bezüglich Nachschub. Die Israelis benötigen die USA an ihrer Seite. Würden die USA wegfallen, wäre dieser Krieg zu Ende. Es ist, wie gesagt, aber äußerst unwahrscheinlich, dass dies geschehen wird. Die Motive hinter diesem Konflikt, es würde zu weit führen, das jetzt in der Tiefe zu erklären, aber es ist einfach pointiert gesagt, sie sind auf der einen Seite politisch motiviert, machtpolitisch motiviert, sie sind religiös motiviert auf beiden Seiten. Wir haben auf der einen Seite den Islam, auf der anderen Seite das Judentum. Beide vertreten hier sehr verhärtete Positionen und in ihrer religiösen Motivation dulden sie keine Religion neben sich in dieser Region, partnerschaftlich womöglich, aber es gibt überall fanatische messianische Kräfte, die die anderen ausrotten wollen. Und zusätzlich kommt hinzu, dass der Kampf mittlerweile von einem unglaublichen Pathos getragen wird. Sowohl die Iraner als auch die Israelis sehen sich in einem Weltenkampf, der nun zur Zuspitzung kommt. Ein Weltenkampf, sowohl Netanyahu als auch die iranische Führung. Hören Sie hier einen Ausschnitt, was Netanyahu bei seiner Ansprache heute Nacht im Zuge der Erklärung der Angriffe gesagt hatte. Er vergleicht seinen Kampf mit dem gegen die Nazis in den 1940er Jahren.
Nearly a century ago, facing the Nazis, a generation of leaders failed to act in time. They were paralyzed by the horrors of World War I. They were determined to avoid war at all costs, and they got the worst war ever. They adopted a policy of appeasement. They closed their eyes and ears to all the warning signs. That failure to act resulted in World War II, the deadliest war in history. It claimed the lives of 60 million, including 6 million Jews, a third of my people. After that war, the Jewish people and the Jewish state vowed, never again. Well, never again is now. Today, Israel has shown that we have learned the lessons of history. When enemies vow to destroy you, believe them. When enemies build weapons of mass death, stop them. As the Bible teaches us, when someone comes to kill you, rise and act first. This is exactly what Israel has done today. We have risen like lions to defend ourselves.
Und der oberste Führer im Iran, Khamenei, schrieb in einem Posting auf X und in den iranischen Kanälen: Kennen Sie ein Volk, das sich den Mächtigen dieser Welt entgegenstellt, die überall befehlen und ihren Willen aufzwingen wollen? Abgesehen von unserem Volk gibt es nur wenige, die so standhaft sind. Die Europäer gerieten angesichts mancher Dinge ins Wanken. Unser Volk nicht. Netanyahu äußerte sich über die Jahrzehnte, muss man fast schon sagen, immer wieder ganz klar in Richtung Amerika und stellte klar, die Zionisten haben Amerika im Griff. Er hatte immer wieder gesagt, das Geheimnis ist, dass wir Amerika haben. Das sagte er beispielsweise in mehreren Fernsehsendungen in Israel, aber auch in Talkshows in den USA. Netanyahu war einer der ersten Gratulanten zu Trumps Wahlsieg. Und in dieser Sendung ein kurzer Ausschnitt aus der US-Sendung Real Time with Bill Maher vom 8. September 2006, also bereits 2006, sagte Netanyahu Folgendes. Hören Sie sich das kurz an.
I'll tell you one thing. Unlike America, Israel seems to be able to fight wars very quickly. What is your secret? Because we don't seem to have the hang of that.
The secret is that we have America.
Nah.
And America, you see, the point is that Israel, when it fights, is subject to international pressures. And the people who are fighting us are subject to international pressures. In fact, the kind of wars that we fight cannot last forever. They're either won or lost or drawn, but they end. And they end fairly quickly in the televised age. They're not sustainable beyond a few weeks. And I said as much on the first day of the Second Lebanon War. That's what we call it now. I said we have a limited time. Some Israeli politician actually said the hourglass is ticking. That's what they said. The hourglass is ticking. And I said, well, yeah, the clock is ticking. And that's why you should get as decisive a victory as you can in the shortest amount of time. The time factor is real for a country like Israel fighting a war. It's less real for a country like the United States.
But this is not over between you and Hezbollah. This is just halftime.
It's not between us and Hezbollah.
It's not between you and Hezbollah?
No.
Who is it between?
Us and Iran. You and Iran.
Right.
The rest of the world and Iran. Hezbollah doesn't exist. Okay. People are clapping for Iran?
No, they're clapping that they think you got it right.
Well, I'm glad because...
And I do too.
Well, Bill, I want to clarify what I mean by that. I think it's important. Look, Hezbollah may have, I'm quite sure, kidnapped these three soldiers without getting clearance from their masters in Tehran. But once the fighting got going, they were essentially a forward unit of the Iranian army. They were trained by the Iranian army on Iranian soil, using Iranian weapons, using Iranian tactics, and their long-range weapons are controlled by Iranian officers. So this is a forward unit of the Iranian army, and therefore when we talk about Hezbollah, we're really asking, what does Iran want?
Die Rolle Israels im Zuge der Terroranschläge des 11. September ist bis heute noch nicht offiziell und nicht restlos geklärt. Fest steht jedenfalls, dass Israel auch ein großes Interesse hatte an den anschließenden Antiterrorkriegen. Es war gerade für die Situation und die Positionierung und die strategische Ausrichtung Israels nicht unwesentlich, dass die USA in diese Kriege hineingegangen sind. Und hören Sie, was der General Wesley Clark 2007 im Zuge einer Diskussion sagte, denn er stellte damals schon in Aussicht, dass weitere Länder angegriffen werden nach dem 11. September. Und er sagte, er hätte damals eine Liste überreicht bekommen mit Staaten, die angegriffen werden sollten, die dann tatsächlich angegriffen wurden, mit dem Höhepunkt des heutigen Tages, dass nun auch der Iran dran ist.
Wer erinnert sich noch an das Interview mit US-General Wesley Clark? Er berichtete 2007, dass ihm kurz nach den Anschlägen vom 11. September 2001 im Pentagon ein geheimes Memo gezeigt wurde. Darin hieß es, die USA hätten vor, innerhalb von 5 Jahren 7 Länder anzugreifen: Irak, Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan und zuletzt den Iran. Viele hielten das damals für übertrieben. Doch mit dem Angriff Israels auf iranische Atomanlagen in der Nacht zum 13. Juni 2025 ist nun auch das 7. Land von dieser Liste Realität geworden. Was Clark damals schilderte, wirkt heute nicht mehr wie Theorie, sondern wie die Schritt-für-Schritt-Umsetzung eines Plans, der vor über 2 Jahrzehnten entworfen wurde. Kann das Zufall sein? Was denkst du? Hier US-General Wesley Clark im Originalinterview.
After 9/11. About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who used to work for me. And one of the generals called me and he said, "Sir, you gotta come in. You gotta come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No." He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. I said, is it classified? He said, yes, sir. I said, well, don't show it to me.
Die Iraner werden nicht vergessen, wie die USA seit Jahrzehnten versuchen, sich in ihre inneren Angelegenheiten einzumischen, zu destabilisieren, Regime-Changes durchzuführen. Das geht zurück beispielsweise schon 70 Jahre zurück, bis in die 1950er Jahre, damals 1953, Operation Ajax. Damals haben britische und amerikanische Geheimdienste, also der MI6, und die CIA haben 1953 den demokratisch gewählten Premierminister im Iran, Mossadegh, einfach weggeputscht, gestürzt, einen Regime-Change durchgeführt. Operation Ajax war lange eine Verschwörungstheorie, später wurde alles zugegeben, offengelegt. Es ist vollkommen klar, die Iraner wissen, dass die USA hinter viel Unheil in der Region stehen und dass die USA es nie gut gemeint hatten mit dem Iran. Es gibt aber entscheidende Kräfte auch im Iran, die in Donald Trump trotzdem eine Wende und eine Hoffnung gesehen haben. Es wird sich nun zeigen, ob diese Hoffnung berechtigt war. Auf der internationalen Bühne haben sich viele Beobachter zu den Ereignissen geäußert, etwa der US-Analyst für Geopolitik Brian Berletic. Er schrieb wörtlich, Russland und China stehen nun als nächstes auf der Liste. Der Angriff auf den Iran dient dazu, die geopolitischen Voraussetzungen zu schaffen, um Russland und China weiter einzukreisen und zu schwächen. Es wird hier nicht enden. Also für diesen amerikanischen Kritiker der amerikanisch-imperialistischen Politik ist es vollkommen klar, dass dies nur ein weiterer Schritt im großen finalen Kampf gegen China sein könnte. Der brasilianische Journalist und US-Kritiker, vor allem Kritiker der imperialen US-Eroberungspolitik, Pepe Escobar, er schrieb mit drastischen Worten, Serienmörder betreiben keine Diplomatie, er meint damit die USA, und er sagt, mit ihnen, mit den Serienmördern, kann es nur eine einzige Art des Umgangs geben. Die feige Zirkusdirektion der US-Regierung behauptet, wir haben damit nichts zu tun, und Escobar verweist auf die immer wiederkehrenden Muster, die hier erkennbar wären. Er schreibt wörtlich, psychopathische Völkermörder außer Kontrolle können das iranische Atomprogramm nicht durch die Ermordung von Militärs, Wissenschaftlern und nicht zuletzt durch Angriffe auf zivile Gebäude in Teheran aufhalten. Sämtliche eingesetzten Waffen stammen aus den USA. Die Raketen wurden aus dem irakischen Luftraum abgefeuert unter vollständiger Kontrolle der Vereinigten Staaten. Dies ist zugleich ein Präventivschlag gegen den Energiekern der BRICS-Staaten. Es ist Teil des umfassenden Krieges gegen BRICS, insbesondere gegen Russland und China. Washington ist nun voll eingestiegen. Das ist nun der Krieg des Zirkusdirektors im Weißen Haus, sein Ziel, den Iran zurück an den Verhandlungstisch zu bringen. Doch der Fokus sollte auf Teherans Botschaft liegen. Wir haben den Krieg nicht begonnen, aber der Iran wird bestimmen, wie er endet. Also hier eine ganz klar pro-iranische Meinung, die aber vor allem deswegen interessant ist, weil sie auf den globalen Konflikt, also den dahinter stehenden Krieg der Westen gegen die BRICS-Staaten steht. Dieser Krieg, das ist jetzt schon vollkommen klar, nach wenigen Stunden, dieser Krieg wird die ganze Welt betreffen. Wie lange er uns angeblich beschäftigen wird, steht noch in den Sternen. Ich komme nun abschließend zu den Aussichten und zu den Optionen, die sich aus dieser Standortbestimmung ergeben. Dazu möchte ich an ein Video von Yuval Noah Harari erinnern, vor 2 Jahren. Er sagte in einem Interview, wir hatten das bei Auf 1 schon einmal gezeigt, dass die Zeit des, also das friedliche Zeitalter, die Zeit des Friedens, sie wäre vorbei, also eine neue Phase im Great Reset ist angebrochen. Damals meinte er den Ukraine-Krieg, es passt aber auch sehr gut zur heutigen Situation.
Im frühen 21. Jahrhundert hatte die Menschheit ihre friedlichste und erfolgreichste Ära. Diese Zeiten sind nun vorbei. Vor 10 Jahren waren internationale Kriege auf einem absoluten Tiefstand. Es gab seit 1945 sehr wenige Fälle von Ländern, die einander zu zerstören oder zu erobern versuchten oder ihre Grenzen mit Hilfe des Militärs zu verschieben. Das wird gerade wieder zur Norm. Die russische Invasion der Ukraine ist das beste Beispiel. Es gab auch einen Rückgang von Toten durch Hungersnöte. Wir haben sogar einen Punkt erreicht, dass mehr Leute daran gestorben sind, zu viel zu essen als zu wenig. Aber jetzt sind Hungersnöte wieder da. Dazu gehört auch die Covid-19-Pandemie. Anstatt die Pandemie zusammen zu bekämpfen, haben wir eine sehr klägliche internationale Reaktion gesehen. Das hatte Millionen Tote zur Folge. Nachdem wir einen absoluten Tiefstand bei Toten durch Infektionskrankheiten und Pandemien erreicht hatten, sind diese wieder zurück. Wenn wir unseren Kurs nicht ändern, bei allen diesen Angelegenheiten, Gewalt, Hungersnöte und Krankheiten, könnte das die gesamte Existenz unserer Spezies gefährden.
Den Europäern wurde ja bislang immer wieder eingeredet, vor allem seit Jahrzehnten eingehämmert, dass die ganze Welt friedlich sei, dass die Konflikte zu Ende seien, dass das Zeitalter der Kriege und der Eroberungen vorbei wäre. Fakt ist aber, dass das alles nur pausiert wurde, dass gewisse Kräfte immer wieder Krieg benötigen, um ihre Maschinerie, um ihr Geldsystem zu bedienen, dass vor allem die Globalisten nicht müde werden, Krieg zu führen, dass aber auch Gegenkräfte kriegerische Mittel einsetzen, um an ihre eigenen Interessen zu kommen. Also der Glaube, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen, Regenbogen wäre, das wurde auch ausschließlich den Europäern eingeimpft. Tatsächlich sind wir in einer Zeit, wo es immer mehr Kriege gibt. Tatsächlich sind wir womöglich am Beginn eines Dritten Weltkrieges und tatsächlich haben sich ganz viele Konfliktherde, nur als Stichwort Taiwan, China, noch überhaupt nicht offensiv entzündet. Wir werden also sehen, wohin die Reise geht. Es gibt Beobachter, die befürchten, dass im Windschatten des Iran-Krieges nun auch weitere Konflikte und Kriege eskalieren könnten, dass es beispielsweise bereits in den nächsten Tagen False-Flag-Operationen im Krieg Russland-Ukraine geben könnte, um hier noch einmal mehr brutale Dynamik hineinzubekommen. Wir können nur hoffen, dass dem nicht so ist. Welche Optionen gibt es nun, wie es weitergehen kann? Auf der einen Seite könnte durchaus sein, dass es sich am Wochenende wieder sehr rasch beruhigt. Nach den letzten Angriffen, etwa des Iran gegen Israel im letzten Sommer, hatten alle befürchtet, dass es schnell und brutal eskalieren konnte. Dem war damals aber nicht so und deswegen besteht auch die Hoffnung, dass es diesmal nicht eskaliert. Aber die ersten Anzeichen sehen nicht danach aus. Eine so rasche Reaktion des Iran gab es noch nie. Wir werden sehen, was die nächsten Stunden bringen. Und wie gesagt, wann immer Sie dieses Video auch sehen, wissen wir nicht, wo wir gerade in diesem Krieg stehen. Es kann also durchaus sein, dass es weiter eskaliert. Und dann wird die große Frage sein, wie positionieren sich die USA? Wie positioniert sich die EU? Geht es über reine Solidarität mit Israel hinaus? Werden tatsächlich auch Truppen entsendet? Werden weitere Waffen bereitgestellt, Gelder werden vermutlich ohne dies in Aussicht gestellt. Es ist vollkommen vorgezeichnet, dass sowohl die EU als auch die USA sich bedingungslos an die Seite Israels stellen werden. Die Frage ist nur, schert Trump aus dieser Tradition aus, obwohl er sich immer als Freund Israels deklariert hatte, weil ihm das Ziel, keine weiteren Kriege zu führen, einfach im Land wichtiger ist. Es sind spannende Stunden und wir werden vielleicht Freitagabend hier bereits weitere Einblicke sehen. Wir werden Sie bei Auf 1 in Echtzeit weiter informieren, sowohl auf unserer Webseite www.auf1.tv als auch auf unserem Telegram-Kanal. Für die EU ist eines vollkommen klar, sie können aktiv keine relevanten Truppen oder Geräte und Mannschaften entsenden, denn man muss in Europa ja erst kriegstüchtig werden, wie wir ja wissen, aus Großbritannien, aus Deutschland, aus Frankreich. Aber was die Europäer immer tun können, ist Geld zu entsenden, Milliarden, utopische Milliardenbeträge zu entsenden. Es wird nicht nur Israel finanziert aus der EU, gerade hier von den Zahlmeistern Deutschland und Österreich. Nein, es kann auch durchaus sein, dass es Sonderbudgets geben könnte, so wie für die Ukraine. Wir wissen ja, wenn es um Krieg geht, wenn es um Klima geht, wenn es um Covid geht, dann spielt ja Geld absolut keine Rolle, dann ist es vollkommen egal, dann wird auf den Knopf gedrückt und Geld wird über Schulden produziert. Wenn es aber beispielsweise um Sozialausgaben oder um ihre Renten geht, dann ist das ein ganz anderes Thema, denn die Menschen, es wird ja jetzt schon offen diskutiert, dass man bis 70 schuften sollte, dass die Rente erst mit 70 beginnen sollte. Das ist ja schon eine Folge dieser gigantischen hunderten Milliarden Verschuldungen, Denn das Geldsystem kann nicht mehr bedient werden, die Schulden müssen bedient werden, die Sozialfonds sind pleite, sie können nicht mehr die Renten bezahlen. Das ist die gleiche Situation wie in den USA. Und wenn die Menschen 5 Jahre länger arbeiten, wenn sie bis 70 länger arbeiten, dann bedeutet dies für das System, dass es unglaubliche jahrelange Ausgaben einsparen kann bei den Renten und umgekehrt länger Einkommensteuern einnehmen kann. Das nur am Rande gesagt, angesichts der heutigen Dramatik ein Nebenschauplatz, aber das sind Dinge, die Sie direkt spüren werden, sollte es zu keinem offensiven Krieg kommen, wo auch Europa mit hineingezogen wird. Relativ klar ist auch, dass Russland und China an der Seite des Iran stehen. Es wurde bereits angesprochen, etwa von Escobar, dass natürlich der Iran eine ganz wichtige Energieressource für Russland und für China ist. China hat bislang aber immer vehement ausgeschlossen, dass es den Iran militärisch unterstützen würde. Diese ganzen Aussagen sind aber nichts mehr wert zu einem Zeitpunkt, wo der Konflikt und der Krieg eskaliert, wo sich neue Konfliktparteien in Position bringen. Wir werden in jedem Fall die Lage für Sie weiter genau beobachten und das ist auch enorm wichtig, um sich ein Bild machen zu können, um zu erkennen, welche Schritte als nächstes kommen werden, um etwas durchzublicken, weil wenn Sie nur die Systemmedien konsumieren, dann erfahren Sie nur die Abfolgen von Einschlägen, von Geschützen, von Drohnen, die entsandt wurden. Ich bin aber der Meinung, es ist wichtig, gewisse Zusammenhänge zu erkennen und ich hoffe, dass ich heute in dieser ersten Reaktion ein wenig Licht ins Dunkel bringen konnte, ein wenig entwirren konnte. Wir sehen noch nicht klar, wir wissen noch nicht, wohin die Reise geht. Auf eins wird für Sie dranbleiben und objektiv und schonungslos die Ereignisse analysieren.